Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Und heute ist nicht irgendeine Sendung, heute ist eine Glückssendung, kann man sagen. Heute ist nämlich die 13. Sendung von Radio Ochsenkopf. Ein Jahr ist es her, da ist Radio Ochsenkopf auf Sendung gegangen und auch heute haben wir wieder ein relativ vollgepacktes Programm und wir wollen auch dann schon mal hineinstarten in diese weitere Sendestunde hier ab 19 Uhr. Und zwar ist heute Andreas Munder bei uns, er hat die Veranstaltungen für die Erlebnisregion dabei. Wir haben mit der Redaktion die Schauglashütte in Warmensteinach besucht. Der Bürgermeister aus Warmensteinach, Andreas Voigt, ist heute auch bei uns als Studiogast und er hat auch wieder zwei Lieder dabei, die etwas rockiger sind. Außerdem gibt es eine DVD über das hohe Fichtelgebirge. Michael von Hohenberg hat die gedreht und da gibt es tolle Ansichten, darüber wollen wir berichten. Außerdem haben wir noch mit im Gepäck heute die Ortschronik von Bischofsgrün. Da hat sich unser Redakteur Matthias Fischer mit Jörg Hüttner und Dr. Wolfram Schott getroffen. Die beiden haben diese Chronik hauptsächlich zusammengestellt. Außerdem gibt es noch jede Menge mehr. Zum Beispiel im Waldhaus Mehlmeisel, da haben wir auch jemanden getroffen. Und last but not least, ich will es ja nicht überfordern, gibt es heute auch noch die Topfgucker. Dieses Mal aus dem Sonneneck Fleckel. Ich würde sagen, wir starten erst einmal hinein in diese Stunde ab 19 Uhr mit so einem typischen Radiolied und zwar von den Queensberries. Hello, turn your radio on. Haben sie ja offensichtlich schon gemacht. Ich bin Jens Stenglein. Schönen Abend.
Woke up this morning and the streets were full of cars. All bright and shiny like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war, now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest tweet? Well, bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello.
Erlebnisregion Ochsenkopf. 1001 Möglichkeit.
Und da haben wir heute wieder einen Studiogast zu uns eingeladen und es ist niemand geringerer als der Geschäftsführer der Tourismus und Marketing GmbH, Andreas Munder. Grüß dich, Andreas.
Ja, guten Abend, lieber Jens.
Schön, dass du es wieder einrichten konntest. Andreas, wir haben noch wunderbares Winterwetter in der Erlebnisregion. Ich denke, Skifahren, Langlaufen und all das, was man im Winter gerne so tut und macht, ist noch hervorragend möglich.
Ja, der März bereitet uns viel Freude. Ich habe es heute Nachmittag selbst ausprobieren dürfen. Sonniges Wetter. Es war zwar knackig kalt, aber wir haben richtig guten Schnee, ob auf der Loipe oder auf den alpinen Hängen. Im Ochsenkopf, denke ich, da liegt fast noch ein Meter Schnee auf der Piste und das sind traumhafte Bedingungen und man steht auch jetzt nicht an den Liften, sondern kann durchweg eigentlich gut fahren. Und das ist natürlich auch jetzt für die Menschen, die Zeit haben, sich hier dem Wintersport zu frönen, ideale Bedingungen.
Du sagst es, ist wirklich herrliches Winterwetter, Sonnenschein, auch wenn es knackig kalt ist. Gefühlt minus 10, minus 15 Grad bei diesem Nordostwind. Wird auch in den kommenden Tagen so bleiben. Am Wochenende soll es sogar noch ein bisschen Schnee geben. Lass uns doch mal auf die Veranstaltungen zukommen, die uns in den kommenden Wochen so erwarten, so bis Ostern in dem Dreh.
Ja, da sind wir natürlich noch mitten im Winter. Da gibt es eines der letzten Winter-Events am kommenden Samstag, am 13.03. an der Skischaukel Hempelsberg und Geiersberg. Man feiert dort, du wirst es nicht glauben, die Schneeschmelze.
Hoffentlich.
Von der allerdings wahrlich keine Spur zu sehen ist. Beginn ist dort um 14 Uhr, Party angesagt, Verköstigung natürlich reichlich und ein schönes Feuerwerk gibt es um 21 Uhr. Feierlicher geht es dann am selben Wochenende im Meisel in der Pfarrkirche am 13. März am Abend um 19.30 Uhr für Erwachsene und am 14. März um 15 Uhr gibt es ein Konzert für Kinder im Pfarrsaal, ebenfalls von Siegfried Fietz. Und dann steht auch Ostern vor der Tür. Am 21.03. haben wir den Ostermarkt vor und im Rathaus Wichtelberg. Und ja gut, vielfältiger Osterschmuck, kulinarisch natürlich begleitet und des Zeitfensters so von 10 bis 17 Uhr. Darüber hinaus eine Woche später, am Palmsonntag, findet der traditionelle Ostermarkt im Freilandmuseum statt. Von 11 bis 17 Uhr kann man dort außergewöhnliche Osterdekorationen, kunsthandwerklicher Osterschmuck und auch natürlich Kulinarisches für sich selbst dort finden. Gleichzeitig findet auch die Eröffnung der Sonderausstellung 1000 Jahre Siedlungsgeschichte im südlichen Fichtelgebirge statt und das ist sicherlich auch noch ein zusätzlicher Anreiz, dort mal hinzugehen. Du sprachst die Osterfeiertage an. Drei Wochen ist es soweit. Karfreitag, 2.4. geht dann der FGV Bischofsgrün wandern zu der auch klassischen Osterbrunnenwanderung, die sich dort anschließt und ich denke, das ist sicherlich ein wunderschöner Anlass, dort in die Natur zu gehen. Am Samstag, 3.4. ist dann auch dieses Osterbrunnenfest im Kurpark von Warmensteinach. Sind wir sehr begeistert, wird es von allen Einheimischen und Urlaubsgästen wahrgenommen. Ab 14 Uhr geht es dort los, auch mit entsprechender Musik und Unterhaltung und Verköstigung. Und für die Kinder gibt es am gleichen Tag, am Nachmittag, Ostereier suchen im Kurpark in Bischofsgrün. Da wird sicherlich noch das eine oder andere ist begleitend dabei zu den Veranstaltungen und ich kann nur empfehlen, dann nochmal auf unsere Homepage zu schauen, auf die örtlichen bzw. Erlebnis-Ochsenkopf, da findet man dann alle näheren Details dazu.
Wunderbar, danke schön, Andreas. Wir haben ja heute auch ein Fläschchen Sekt aufgemacht. Ich glaube, wir stoßen nochmal an.
So. Sehr gern.
So, also Prost dann erstmal, weil wir haben ja das Einjährige zu feiern. Und Andreas, so 12 Sendungen Radio Ochsenkopf liegen jetzt hinter uns. Gab es da so spezielle Höhepunkte, die du rauspicken kannst? Oder war eigentlich das ganze Jahr über hinweg, dass man sagt, es war richtig toll und wir freuen uns, dass es auch weitergehen kann?
Ja, es war ein sehr ausgewogenes Sendeprogramm, die AKM mit Matthias Fischer hier zusammengestellt hat, in Verbindung natürlich in Kooperation mit den Gemeinden. Wir haben also schon sehr viele Höhepunkte auch beleuchtet. Wir hatten unheimlich wertige Studiogäste hier vor Ort, beziehungsweise auch als Interviewgäste. Und von den vielen Höhepunkten da was so rauszunehmen, da würde ich fast jemand anders dann in seiner Qualität reduzieren. Nee, also rundum sind wir überaus zufrieden mit dem Start und ich denke, die Popularität von Radio Ochsenkopf ist ungebrochen und wir werden sicherlich da weiterhin dieses Programm so attraktiv gestalten, wie es nur geht.
Das versuchen wir natürlich auch weiterhin gerne. Dankeschön, Andreas, für deinen Besuch und ich denke mal, wir werden auch im Laufe der kommenden Monate natürlich noch ganz viel aus der Erlebnisregion erfahren. Es sind ja schon wieder ganz viele Sachen in der Pipeline. Da freuen wir uns schon auch drauf. Und jetzt wollen wir ein bisschen zurückgeben zur Musik mit den Scorpions. You and I.
When you look at me like this, there's something in your eyes that is saying tonight, I'm not a child anymore. Love has opened the door to a new exciting life. It's all written down in your lifeline. It's written down inside your heart. Just have a dream to find our love, the place where we can hide away. You and I, we're just made to love each other now, forever. Of you, babe, I lose control. Don't look at me like this. There's something in your eyes that is saying tonight, I'm so curious for more, just like never before in my innocent life. It's all written down in your life. Just have a dream to find our love, the place where we can hide away. You and I, we're just made to love each other now, forever.
Das sind sie, die Scorpions, hier bei Radio Ochsenkopf, 14 Minuten nach 19 Uhr, heute der 9. März, die 13. Sendung und wir freuen uns, dass wir noch hier sind.
Radio Ochsenkopf, der Mehrwert für die Ohren.
Und da geht es jetzt um etwas ganz Spezielles, um das, womit jeder im Fichtelgebirge, denke ich, was anfangen kann, denn jede der vier Ochsenkopf-Gemeinden hat da so seine Eigenart damit, und zwar es geht um das traditionelle Gewerbe des Glasmachens. Ist im Fichtelgebirge zwar angesiedelt, aber leider auf einem, ja, nicht mehr so absteigenden Ast, sondern eher sogar schon auf einem aussterbenden Ast. Matthias Fischer hat sich auf den Weg gemacht, unser rasender Reporter aus der Redaktion, und hat tatsächlich eine Schauglashütte gefunden. Und zwar hat er da Jürgen Kirchherz besucht. Und die zwei haben vermutlich Glas gemacht oder auch Scherben. Aber wir hören einfach mal hinein.
Warmensteinach war einst eine Hochburg der Glasindustrie. Gerd Lenk, Hohlglasmacher aus Warmensteinach und seit mehr als 45 Jahren im Beruf, weiß, welchen Stellenwert die Glasbläser hatten.
Steinachtal war ja früher der Tal für Glashütten. Wenn man dran, wir haben ja die uralte Perlenproduktion hier, früher vor dem Krieg. Bis 1968 haben wir hier noch Perlen gemacht. Eine Hütte, das war Siliglas in Warmensteinach und dann hat man umgestellt, das hat sich dann modernisiert. Der Betrieb und dann wir haben die Glaswerke gehabt, die Steinachhütten, die haben, waren weltberühmt durch ihre Farben, die Glaswerke durch ihr Bleikristall und auch Farben. Wir haben ja hier in der Glaswerke waren ja fast 300 Arbeitsplätze. Die Steinachhütte waren 180 Leute. Schäbe drunten, die Schäbeglas hat ja auch 270 Leute gehabt. Und das ist heute halt, leider Gottes, Gott sei Dank gibt es die Firma Schäbe noch. Plus das ist heute halt ein Handwerk, was heute halt in Europa ausstirbt, weil alles aus Fernost kommt und die Roboter, Computer, über Computer gesteuert. Weiter gibt es ja nicht mehr Handwerk. Wird heute am Computer eingestellt und aus und es läuft. Aber die Schönheit des alten Glasmachens, das gibt es nur noch fast in den Schauhütten.
Eine solche Schauhütte gibt es auch in Warmensteinach. Bei Betreiber Jürgen Kirchert gab es dabei die Idee einer solchen Einrichtung schon länger.
Die Glaswerke zugemacht. Heute gedacht, irgendwie, wir haben eine Glasstraße hier und das will ich jetzt unbedingt wieder betreiben. Das war eigentlich schon seit Jahren im Kopf drin, aber irgendwann hat man es dann doch gemacht. Es war ein Risiko dabei gewesen, aber es hat sich, denke ich mal, rentiert. Also Zuschauer sind immer hier, denke ich mal, okay, die Idee.
Die Zuschauer können so erleben, wie das Handwerk des Glasblasens betrieben wird. Sie sehen aber nicht Kirchherz Aufwand, der zum Glasblasen notwendig ist.
Na, sie tun einen Tag vorher, Nacht, machen sie praktisch eine kleine Flamme in den Ofen, die sie tun auf 300 Grad raufdämpern und dann einen großen Brenner bis auf 1200, 1300 Grad. Und es dauert bis nächsten Tag früh.
Das flüssige Glas kann nun verarbeitet werden.
Also die Glasmacherpfeife, das kennt man ja, das ist ja schon 4000 Jahre, glaube ich, alt, oder vor Christus, ich weiß es nicht genau. Da wird eine kleine Kugel vorne hingemacht, also das heißt, sie nehmen wenig Glas aus dem Ofen und eine kleine Kugel. Und mit der kleinen Kugel holen sie dann mehr Glas raus. Dann können sie erst das Arbeiten anfangen. Das heißt, umso größer die Kugel, umso mehr Glas können sie rausholen, umso größere Sachen können sie machen.
Die Glasbläser geben aber ihren Werken auch noch Farben.
Da vorne sind verschiedene Farbpulver. Das nennt man, es ist so ein Spektrum von verschiedenen Farben. Von Rot, Perlmut, Rubinrot. Und da wird der Köppel, die kleine Kugel, eingetaucht und es haftet dran. Dann tun sie die Kugel wieder in den Ofen rein und dann verschmilzt es. Und dann kommt über das Glas, über die Farbe, kommt wieder das Glas, das normale Weiße. Und da haben sie in der Mitte die Farbe drin dann. So funktioniert es. Und da können sie jede Farbe machen, was es eigentlich gibt.
Aber Kirchert bietet nicht nur die Schauglashütte, sondern auch zahlreiche weitere Dienstleistungen rund um das Glas.
Der Verkauf, wir machen aber andere Sachen, auch für Hochzeiten, wir machen Schriftarten, wir machen Wappen für Städte. Also wenn jetzt praktisch jemand herkommt, die wollen jetzt ihr Wappen auf eine Vase drauf haben und das machen wir. Da wird praktisch eine Schablone angefertigt, es wird dann eingestrahlt oder man gibt es in Schleife, was sie halt haben wollen. Wir können es auch in Farbe machen, für Sportvereine, für alles eigentlich, was es gibt. Haben wir einen guten Zuspruch, also die Leute lassen viel von uns machen.
Wer nun selbst die Glashütte besuchen will, sollte sich vorab bei der Touristinformation in Warmensteinach erkundigen, wann der Glasofen in Betrieb ist.
Dankeschön an Matthias Fischer. Das war die Schauglashütte von Warmensteinach. Und da wollen wir gleich mal beim Bürgermeister nachfragen, ob er denn auch schon mal da war. In dieser Schauglashütte nach Blondie. Heart of Glass. Passt ja zum Thema. Schönen guten Abend. Hier ist Radio Ochsenkopf. We'll be right back. von der Schauglashütte und Blondies Heart of Glass. Bleiben wir doch gleich in Warmensteinach, weil es da so schön ist. Und ich darf jetzt bei mir einen weiteren Studiogast begrüßen, der Bürgermeister aus Warmensteinach, Andreas Voigt. Hallo, schönen guten Abend.
Ja, hallo lieber Jens. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Ochsenkopf.
Wir haben es gerade schon in diesem Beitrag über die Schauglashütte in Warmensteinach gehört. Ist ein richtig interessantes Gewerbe. Schade, dass es auf diesen absteigenden bzw. auch absterbenden Ast ist. Haben Sie sich schon selber mal versucht bei diesen Glasbläsern bei euch in Warmensteinach?
Also ich war zwar schon mehrmals dort, bin aber leider noch nicht dazu gekommen, das selbst mal zu versuchen. Mhm. Ich habe es mal probiert in Lauschau in Thüringen. Da war so ein Kugelmarkt und da waren wir mal damals dort, haben wir das mal versucht. Mhm. Aber in Warmensteinach noch nicht.
Ist, denke ich, aber absolut mal ein Besuch wert. Also ich muss sagen, ich lerne ja immer jedes Mal, wenn ich hier Radio Ochsenkopf machen darf, dazu als alter Fichtelgebirgler ist man überrascht, was es dann doch in den vier Ochsenkopf-Gemeinden so an geballtem Wissen gibt. Und auch deswegen ist es ja schön, dass es Radio Ochsenkopf gibt. Das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen bisher. Was sind denn so die persönlichen von Ihnen?
Gut, zum Radio Ochsenkopf, also man bekommt von der Bevölkerung schon ab und zu meine gewisse Rückmeldungen. Mhm. Also es gibt ja das jüngere Publikum, die interessieren sich natürlich für Internetradio ganz besonders und die hören das sicherlich auch. Für die ältere Bevölkerung, ich denke, die setzen sich mit dieser Technik vielleicht nicht so ganz auseinander und vielleicht ist denen das auch noch ein bisschen zu abstrakt. Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, mhm. Aber für die jüngeren Generationen ist diese Geschichte mit dem Radio Ochsenkopf auf jeden Fall interessant und denn sie wachsen ja mit der Technik auf.
Absolut, denke ich auch so. Und es gibt ja dann auch, wenn es in so einem Haushalt irgendwo einen Internetzugang gibt, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man an der älteren Generation dann mal Radio Ochsenkopf anstellt. Ist ja kein Problem. Ich habe Andreas Munder eben schon gefragt, was so sein Lieblingsbeitrag aus dem letzten Jahr Radio Ochsenkopf war. Er wollte keinen speziellen nennen. Wie ist es denn mit uns zwei? Gibt es einen speziellen oder können wir auch keinen rausgreifen?
Natürlich hat mir mein Beitrag am besten gefallen, wo ich letztes Jahr als Rockmaster mit fungieren konnte. Ansonsten ist es ja eher so, dass man als Bürgermeister eher weniger die Zeit hat, den ganzen Tag Internetradio zu hören, weil man ist ja viel unterwegs. Mhm. Aber für unsere Hörer ist es sicherlich eine tolle Informationsquelle. Die Beiträge sind ja alle regional und man muss ja auch einiges lernen und erfahren, was man bisher so noch nicht wusste. Also ein Schuss Bildung ist auf jeden Fall mit dabei und es ist ja auch interessant, über seine eigene Gemeinde was zu erfahren und über die Nachbargemeinden sowieso.
Das sehe ich absolut genauso. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, man erfährt tatsächlich immer wieder neue Sachen, die man noch nicht so kannte. Stichwort selbstmoderierte Sendung hier bei Radio Ochsenkopf. Da ging es ja ein bisschen härter zur Sache. Das war so eine richtige Rockersendung. Gab es denn da irgendein Feedback, positiv wie negativ?
Das gab es natürlich. Viele haben die Sendung also sehr positiv aufgefasst, vor allem die Musikauswahl. Das sind ja Lieder, die man nicht jeden Tag im Radio hört.
So ist es, richtig.
Und das hat also sehr viel gut gefallen und natürlich haben auch einige gemeint, ob der Bürgermeister nichts anderes zu tun hätte, jetzt auch noch als DJ aufzutreten. Ja. Aber das habe ich ja in der Freizeit gemacht und da kommt zum Spaß gemacht und wenn es gewünscht wird, stelle ich mich gerne mal wieder zur Verfügung.
Das denke ich schon, dass es mal wieder gewünscht wird, auf alle Fälle. Und sowas gehört ja auch zum öffentlichen Auftreten eines Bürgermeisters dazu. Das muss ja auch ab und zu mal sein. Außerdem, wie eben schon angesprochen, es war bereits in der Freizeit. Dann bedanke ich mich erst einmal bis hierher und auch diese selbstmoderierte Sendung, da gab es ja ein bisschen andere Musik. Es war rockiger und so soll es jetzt auch weitergehen mit einem Titel, den ich persönlich nur auf Englisch kannte und das ist jetzt so ein Wunsch Song des Bürgermeisters. Was ist das denn?
Das ist von Manowar, Herz aus Stahl. Auf Englisch Heart of Steel.
Und da wollen wir jetzt mal reinhören und gleich unterhalten wir uns weiter.
Schwester, last.
Manowar. Herz aus Stahl, heute die 13. Ausgabe von Radio Ochsenkopf live gesendet. Und das war ein Wunschlied vom Bürgermeister aus Warmensteinach. Lieber Andreas, dieses Lied, wie bist du denn da drauf gekommen? Ich kannte es persönlich nicht auf Deutsch.
Es wird also auf den gängigen Motorradtreffen rauf und runter gespielt, aber manchmal auch ziemlich selten. Und da habe ich gedacht, das wäre mal was, was die Hörer von Radio Ochsenkopf mal interessiert, besonders die auf der Rockschiene ein bisschen fahren. Ein seltenes Lied, das man nicht so oft hört.
Mhm. Andreas Munder hat es uns vorhin schon erzählt, es ist im Fichtelgebirge nahezu überall noch so richtig schön Skifahren möglich. Ich denke, auch in Warmensteinach kann man noch perfekt Skifahren. Gibt es da vielleicht momentan sogar einen Spezialtipp, wo die Pisten besonders leer sind oder wo man auch besonders toll wandern kann?
Also vom Frühling sieht man bei uns weit und breit noch nichts. Wir sind noch tief verschneit. Wir hatten am Wochenende noch Temperaturen von minus 10 bis minus 12 Grad. Die Schneeverhältnisse sind noch hervorragend. Wer sich jetzt frei machen kann, der sollte das schöne Wetter nutzen und zu uns ins Fichtelgebirge kommen zum Skifahren. Der wird es also nicht bereuen. Die Sonne wird schon ziemlich warm. Wetter, Schnee ist optimal. Die Lüfte gehen also, Ochsenkopfseilbahnen beidseitig sind noch sehr gut im Betrieb. Die laufen noch. Hempelsberglift, Oberwarmensteinach, Geiersberglift, Oberwarmensteinach, Klausenlift in Mehmeißel funktionieren noch. Latterlaft in Bischofsgrün, der läuft noch. Also ist noch tüchtig was los bei uns.
Und sollte das mal nicht mehr funktionieren mit dem Skifahren, dann gibt es in diesem Jahr 2010 jede Menge Veranstaltungen, natürlich auch in Warmensteinach. Was sind denn da so ein paar Highlights, die wir rausgreifen können? Natürlich gibt es jede Woche fortlaufende Geschichten, die ganz toll sind, aber man hat ja auch immer so ein Veranstaltungsprogramm für ein Jahr. Ein paar, die einem ganz besonders am Herzen liegen, weil sie besonders arbeitsintensiv sind oder weil sie eben besonders toll sind. Was gibt es denn da für dieses Jahr in Warmensteinach zum Beispiel zu nennen?
Also wie gesagt, Jens, wenn man alle Veranstaltungen aufzählen möchte, die wir haben, über das ganze Jahr verteilt. Da müssen wir wahrscheinlich eine Stunde diskutieren drüber. Die großen Highlights sind natürlich wieder unser Motorradwochenende in Warmensteinach, 13. Mai bis 16. Mai. Dann haben wir im Freilandmuseum Grasemann den dritten Fränkischen Kräutertag. Mhm. Und die Aktionen im Grasemann-Museum werden auch immer sehr gut besucht. Da ist immer ziemlich viel los. Ist auch sehr interessant, was man alles sehen kann. Dann eine große Veranstaltung ist am 26. Juni der Warmensteinacher 2-Day Sealy Run, Rock and Run, Marathonlauf und Rockmusik. War letztes Jahr ein klasse Erfolg.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr das auch wieder eine gute Beteiligung haben werden. Noch ein Highlight ist am 25. Juli an einem Sonntag unser 13. Warmensteinacher Bulldog- und Oldtimer-Treffen.
Das stimmt, kann ich bezeugen.
Also wer da noch nicht war und Fans von alter Traktoren ist, der sollte da unbedingt mal hinschauen. Es lohnt sich also wirklich. Im August haben wir das Festival junger Künstler in Warmensteinach zu Besuch. Die kleinen Bayreuther Festspiele mit jungen Musikern aus aller Welt. Ein Musikgenuss in vielfältiger Art. Also ganz toll auch. Muss man sich unbedingt anhören. Ja, im September haben wir dann wieder eine Veranstaltung im Grasemann, einem Bauernmarkt. Da geht es dann ums leibliche Wohl. Und meistens ist das Wetter da noch schön. Gibt es sehr schöne Vorstellungen, Darbietungen. Kann man auch empfehlen. Ja, und dann im Dezember unser beliebter Warmensteinacher Weihnachtsmarkt. Das ist dann so zum Abschluss des Jahres.
Ja, und schon ist wieder das Jahr 2010. Und
schon ist es wieder vorbei, genau.
Das ist Wahnsinn, wie schnell sowas dann auch immer geht. Aber kommen wir doch nochmal aufs Motorradfahren zurück. Warmensteinach ist da ja so richtig prädestiniert, hat sich auch in den letzten Jahren da richtig toll gemausert. Gibt sogar eine eigene Website für alle Besucher auf zwei Rädern. Was gibt's denn da so ganz Spezielles? Und ich spreche da durchaus natürlich auch auf die Motorradhochzeit mit an.
Ja, angefangen hat das Ganze natürlich mit diesen Motorradhochzeiten, die wir im Jahr 2003 also begonnen haben, diese durchzuführen. Wir bieten das an im ganzen Bundesgebiet. Wir haben inzwischen 29 Brautpaare getraut, also die mit dem Motorrad angereist sind zu uns.
Wenn ich kurz einhaken darf, gibt es da Rückmeldungen, ob die noch halten, die Ehen?
Ja, also die eigentlich schon. Ja. Eine okay. War dabei, da ist aber jemand gestorben.
Ah, gut.
Das ist natürlich traurig, ja. Aber die anderen sind alle noch verheiratet.
Gut.
Und was bieten wir Motorradfahrern? Kurven ohne Ende natürlich, ruhige Straßen, natürlich eine schöne, interessante Landschaft, eine intakte Natur. Das Fichtelgebirge im Hufeisen, da haben wir natürlich tolle Fahrstrecken, die vielen vielleicht nicht so kennen, ganz ruhig. Dann haben wir natürlich gemütliche und freundliche Übernachtungsbetriebe, vor allen Dingen, was sehr wichtig ist, auch mit Unterstellmöglichkeiten für die Motorräder. Dann ist Warmenstein auch eine gute Ausgangsposition für Fahrten oder Ausflüge in sämtlichen Himmelsrichtungen. Also man könnte bei uns sich häuslich niederlassen über ein Wochenende mal und dann kann man seine im Fichtelgebirge rumfahren oder auch verschiedene Richtungen anfahren. Frankenwald, Oberpfälzerwald, Fränkische Schweiz, Ausflüge nach Tschechien, alles leicht zu erreichen. Bei unserer TI gibt es kostenlose Karten mit Tourenvorschlägen für die Fahrer. Dann haben wir in unserem Gasthof Linde alle 2 Wochen einen tollen Motorradstammtisch. Da kann jeder Benzinbegeisterte, kann da hin, kann mit den Einheimischen da diskutieren, Benzingespräche ums Motorrad fahren.
Okay.
Und ein absolutes Highlight natürlich auch unser alljährliches Motorradwochenende, das immer übers Wochenende, also über den Vatertag stattfindet. Da kommen also Motorradfahrer aus ganz Deutschland. Mhm. Da werden mit denen geführte Touren gemacht. Und abends ist immer, sind Bikerfeste mit Grillabend und so Musik. Und es kommt immer sehr gut an. Und es haben sich sehr gute Beziehungen zu diesen Fahrern aus ganz Deutschland schon ergeben. Ja, unser Motorradhochzeitsdorf, das ist was Einzigartiges in ganz Deutschland. Wie gesagt, seit 2003 betreiben wir das. Und wir haben auch schon mal RTL nochmal hier gehabt. Hier haben wir einen Fernsehfilm über diese Motorradhochzeiten gedreht. Ja, also es ist ziemlich was los. Und für die Zukunft habe ich noch viel mehr geplant.
Ja.
Ausstellungen, Messen, vielleicht mal ein großes Rock-Open-Konzert. Mhm. Zum Beispiel unter dem Titel Rocking Mountains zum Beispiel.
Den würde ich mir sofort schützen lassen, den Titel, ja. Sonst ist er gleich
genau,
weg.
Genau. Ja, und dann zum Motorradtreffen, so Markentreffen bestimmter Hersteller zum Beispiel, das schwebt mir mal vor. Also ich habe da noch ein bisschen was im in Planung.
Ist, denke ich, auch definitiv ein absolut interessantes Klientel, weil der Motorradfahrer sicher an sich ja nicht unbedingt der Ärmste ist, und wenn man dann auch in die höherklassigen Preissegmente reingeht, Richtung Harley-Davidson, dann denke ich, kann da auch schon mal was rumkommen fürs Fichtelgebirge an sich. Wir haben wieder einen Titel aus der rockigen Ecke rausgesucht, also nicht wir, das hat der Bürgermeister schon schön selber gemacht. Ich darf mich erst einmal bedanken für den Besuch auch heute wieder hier bei uns im Studio bei Radio Ochsenkopf. Was hören wir denn jetzt noch für einen Titel und warum?
Jetzt kommt noch ein schöner Titel von AC/DC, den man auch nicht so oft hört. Der heißt Safe in New York City und der gefällt mir einfach, weil der so schön rockig ist und so gut ins Blut geht.
Dann machen wir das. Jetzt machen wir erstmal hier die Musik aus und jetzt gehen wir nach Down Under, nach Australien. AC/DC. We'll be right back. aus Australien, Musik von Down Under, das ist AC/DC, Safe in New York City. Und der Bürgermeister von Warmisch-Tainach, Andreas Voigt, hat es eben schon mal so kurz angekündigt hinter den Kulissen und hat gesagt, er macht auf jeden Fall mal wieder so eine wunderschöne Rocksendung hier bei Radio Ochsenkopf, da freuen wir uns schon drauf. Jetzt steigen wir ins Flugzeug und fliegen von Australien zurück in die Fichtelgebirgsregion, steigen da in den Helikopter ein. Und wir steigen da nicht alleine ein, sondern wir steigen mit Michael von Hohenberg ein. Das ist nämlich ein junger Mann aus Weißenstadt und der ist auch Regisseur ganz nebenbei und der hat eine DVD aufgenommen. Die können Sie kaufen, beispielsweise in den Geschäftsstellen des Fichtelgebirgsvereins. Und diese DVD heißt Das hohe Fichtelgebirge, ein Flug in die Natur. Worum es dabei geht, das hat er uns im Interview erzählt.
Das hohe Fichtelgebirge, ein Flug in die Natur. So nennt sich die neue DVD von Michael von Hohenberg. Wie der Titel es schon sagt, es ist ein Flug in die Natur des Fichtelgebirges. Und so entdeckt der Betrachter die Schönheit des Fichtelgebirges einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Doch wie kommt man eigentlich auf die Idee zu so einem filmischen Rundflug? Der Regisseur Michael von Hohenberg.
Das ist vielleicht ein bisschen Lokalpatriotismus. Also ich habe mir schon immer gedacht, so einen richtig tollen Film über das Fichtelgebirge gibt es eigentlich nicht. Und vor allem mag ich's, das bedingt sich einfach aus vielen anderen Dreharbeiten, mit dem Hubschrauber unterwegs zu sein. Und da war so ein Gedanke, Mensch, das Fichtelgebirge aus der Luft ist schon toll. Habe ich aber noch nie im Fernsehen gesehen oder irgendwo auf einer DVD oder sonst irgendwas. Und das war eigentlich so die Initialzündung zu sagen, Film über Fichtelgebirge, vor allem mal aus der Luft. Das ist eigentlich eine gute Idee und so hat sich's eigentlich ergeben.
Aber es gibt natürlich nicht nur Luftbilder auf dieser DVD zu sehen. Den Zuschauer erwarten auch imposante Bodenaufnahmen.
Ja, natürlich, gibt Bodenaufnahmen, ganz klar. Also mir war wichtig, das Ganze aus der Luft zu zeigen, aber nur Luftbilder ist ganz schön monoton. Vor allem gibt es dann natürlich auch nicht genug her, dass man sagt, okay, da kann ich jetzt eine DVD draus machen. Also was soll man für einen 10-Minuten-Film verlangen? Also das ist ein bisschen ein Problem. Deswegen war es natürlich auch so, dass ich dann gesagt habe, okay, dann wird das Ganze auch bewandert und man muss es in einen gewissen Rahmen halten, was gibt aus der Luft genügend her und das waren dann natürlich das hohe Fichtelgebirge, weil das Fichtelgebirge ist ja natürlich wesentlich mehr als das, was jetzt auf der DVD drauf ist. Da wird natürlich die Oberpfalz mit ihren Anteilen am Fichtelgebirge oder auch der Bayreuther Landkreis, der kommt vielleicht ein bisschen zu kurz, was einige meinen, aber ich habe mich halt sehr auf die höchsten Erhebungen konzentriert, weil die einfach aus der Luft am meisten hergeben. Die haben wir dann auch bewandert und so gibt es eine schöne Mischung, einfach von oben, von unten, die wichtigsten Sachen erstmal drin und ja, das ist das Konzept gewesen.
Aber bei solchen Filmaufnahmen läuft natürlich, wie im Leben auch, nicht alles immer rund. Es gab durchaus auch einige Probleme.
Das größte Problem in der Produktion, ja, das waren A, natürlich die Finanzierung, die wir selber stemmen mussten, da hat uns keiner unterstützt in der Hinsicht. B, natürlich, was nimmt man rein? Also wir haben natürlich wesentlich mehr Material gedreht, als wir jetzt dann haben. Also ich glaube, ich habe irgendwas um die 30 oder 40 Stunden Material, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann ist da jetzt aber eine halbe Stunde Film rausgekommen plus Bonusmaterial. Und was man dann reinnimmt, was man rauslässt, das ist natürlich eine sehr subjektive Sache. Das habe ich zum Teil aber auch dann mit dem Fichtelgebirgsverein, die mich da ideell unterstützt haben, besprochen. Und ja, so ist dann dieses Ding zustande gekommen. Und das waren die Probleme einfach die größten, sage ich mal.
Wer nun auch einmal das Fichtelgebirge von oben sehen möchte und das Ganze bequem von heimischem Sofa aus, der kann die DVD natürlich käuflich erwerben. Produzent Michael von Hohenberg weiß, wo genau.
Die gibt es zum Teil im Buchhandel natürlich. Einige Buchhandlungen, die Interesse gezeigt haben, die mich angerufen haben, die haben natürlich welche bekommen auf Kommission, ganz klar. Wenn also da noch Buchhandlungen Interesse zeigen, gerne bei uns melden. Oder beim Fichtelgebirgsverein, da kann man sie natürlich auch beziehen, ganz klar, im Shop vom Fichtelgebirgsverein. Also die wissen auch, wie man dann als Buchhandlung zum Beispiel an mich rankommt und so weiter. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, und dann bei Noba TV, der www.noba.tv, da kann man sie im Shop auch bestellen. Ja, und das ist so der Hauptbezugspunkt, sage ich mal. Jetzt wird es auch nochmal auf Messen zum Teil geben, wenn also wieder Fichtelgebirgsverein auf Messen unterwegs ist. Und vielleicht, aber das ist noch mit dem Großen vielleicht, ich hoffe, dass sie es machen. Ich habe mich beworben beim BR-Shop mit der DVD und vielleicht nimmt es der BR auch noch im Shop mit auf.
Und wer diese DVD ersteht, der tut dabei auch noch etwas Gutes.
Wer diese DVD kauft, finanziert A, Jugendarbeit mit. Das ist das eine, weil ich mich sehr für die Jugendarbeit engagiere und da im Medienbereich dann einfach die Gelder, die auch da mit reinfließen, zwangsläufig mit in die Jugendarbeit fließen. Und natürlich werden davon auch neue Filme über Sichelgebirge finanziert. Ich möchte noch mehr machen in der Richtung.
Seien wir also gespannt, auf welche Rundflüge oder Führungen durch unser schönes Fichtelgebirge uns Michael von Hohenberg das nächste Mal einlädt.
Die DVD Das hohe Fichtelgebirge, ein Flug in die Natur, ist nur wärmstens zu empfehlen. Sie haben es gehört, Sie können das in allen Fichtelgebirgsstellen sich abrufen. Kostet, glaube ich, so um die 10 Euro. Jetzt wollen wir ein bisschen weiterfliegen. Wir fliegen jetzt zum Mond. Fly Me to the Moon von Petra und Eichhorn und von Harald Rensings.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Das ist Radio Ochsenkopf, die 13. Ausgabe. Wir sind im zweiten Jahr von Radio Ochsenkopf. Hurra! Jetzt geht's aber zu einem ganz anderen Thema. Wir gehen ein Stückchen zurück. Allerlei Nachrichten aus der Parochie Bischofsgrün. Was? Sie wissen nicht, wovon ich rede? Naja gut, sei Ihnen zugestanden, deswegen wollen wir Sie ja informieren. Der Fichtelgebirgsverein Bischofsgrün hat ein ganz umtriebiges Team. Da gibt es nämlich einen Zweig des Fichtelgebirgsvereins, der sich um die Ortschronik von Bischofsgrün kümmert. Federführend für diese Parochie Bischofsgrün waren dieses Mal Jörg Küttner und Dr. Wolfram Schott aus Bischofsgrün. Und die haben mit vielen Helfern das zusammengetragen, was eben die Geschichte von Bischofsgrün ist. Was das alles ist, das hat sich unser Matthias Fischer erklären lassen. Und das will er uns jetzt in aller Ausführlichkeit natürlich auch erzählen.
Wie heißt es doch immer so schön? Früher war alles besser. Aber wie war es früher denn eigentlich wirklich? Das haben jetzt Jörg Hüttner und Dr. Wolfram Schott herausgefunden. Jörg Hüttner ist Leiter des Bischofsgrüner Fichtelgebirg-Vereins Arbeitskreises Chronik und Dr. Wolfram Schott befasst sich mit der Übertragung von alten Schriften. Aber nicht nur die beiden arbeiteten an der Übertragung der über 200 Jahre alten Ortschronik des Bischofsgrüner Kantors Johann Andreas Stumpf. Auch etwa 10 weitere heimatgeschichtlich interessierte Mitglieder halfen mit, alles in den Computer einzuspeisen. Aber das war eine sehr langwierige Geschichte. Dr. Wolfram Schott.
Das ist einmal Rohübertragung. Dann muss Wort für Wort, Komma für Komma, Doppelpunkt für Doppelpunkt Korrektur gelesen werden. Das heißt, der eine liest im Computer, der andere vergleicht es mit der Originalhandschrift. Also Buchstabe für Buchstabe. Und das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Also erstmal eine Rohübersetzung, eine schnelle Übertragung und dann eben die Korrekturarbeit, die Feinarbeit. Da sind immer wieder Worte dabei oder Begriffe, die man schlecht entziffern kann, insbesondere die vielen Randbemerkungen, die hingekritzelt sind, wo man dann raten muss, ist es ein M, ein N, ein R oder ein A als Buchstabe. Also was bedeutet das Wort überhaupt? Teilweise haben wir dann natürlich auf unsere Elterngeneration, die Sütterlin fließend noch in der Schule gelernt haben, zurückgegriffen, haben die gefragt, wie heißt das denn? Ist das jetzt ein R oder ist das ein A oder ein O? Und so haben wir uns durchgekämpft, aber es sind einige 100 Stunden, die da insgesamt drin sind. Und dann zum Schluss natürlich noch die reine redaktionelle Arbeit, sprich Layout, Formatieren, Abschnitte machen, Kursiv schreiben, unterstreichen und all diese rein redaktionellen Sachen, die auch noch sehr, sehr, sehr viel Zeit gekostet haben.
Aber nicht nur all das hat sehr viel Zeit gebraucht. Auch die stückweise Übersetzung der Schriften erforderte eine Menge Geduld, wie Jörg Hüttner weiß.
Wir sind ja Leute, die gerne auf Zeitreise gehen. Also ein Stück weit lässt man sich von dieser alten Schrift inspirieren und versucht auch nicht bloß wortwörtlich zu übersetzen, sondern auch zwischen den Zeilen zu lesen, was wohl der damalige Verfasser überliefern wollte, mit welcher Intention, an welches Publikum er sich richtet. Und wenn man dann den thematischen Duktus verfolgt und das entsprechend gliedert, fällt einem auch die Übersetzung leichter. Es ergeben sich dann einzelne Bausteine, die sich dann nach stückweiser Übersetzung dann so nach und nach wieder zusammensetzen lassen. Wobei auch manches einfach mit Fragezeichen stehen bleiben muss. Es sind einige Vokabeln oft verwendet, die heute nicht mehr verständlich sind. Manches muss man sich zusammenreimen und man ist dann doch ziemlich froh, wenn Leute sehr tief in die Materie einsteigen, die dann auch mehr Erfahrung haben, die vielleicht auch diese Sütterlin-Schrift noch fließend in der Schule gelernt und geübt haben. Das erleichtert, ich sage es mal, uns Jüngeren doch die Arbeit an solchen Texten.
Doch wer war dieser Kantor Johann Andreas Stumpf eigentlich und was hat es mit diesen Schriften auf sich?
Der Herr Andreas Stumpf, Johann Andreas Stumpf, war über 50 Jahre lang Lehrer im Bischofsgrün und hat in den Sommermonaten insbesondere, wo seine Schulkinder zu Hause auf den Bauernhöfen mithelfen mussten, sehr viel Zeit übrig gehabt und hat diese Zeit, wie er selber in seinem Vorwort und in verschiedenen anderen Teilen dieses Werkes schreibt, Zeit und Muße gehabt, die Geschichte Bischofsgrüns aufzuschreiben, niederzuschreiben. Er hatte noch Zugang zu Pfarraufzeichnungen, Kirchenbüchern und Rechnungen und dergleichen bis zurück etwa 1560. Diese alten Schriften und Dokumente sind alle abgebrannt. Erste Mal kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg und das zweite Mal beim großen Brand von Bischofsgrün 1887. Das heißt, alles Schriftliche über Bischofsgrün vor 1887 ist verbrannt. Punkt. Wir haben also keine schriftlichen Quellen, die weiter zurückgehen. Wir haben nur mündliche Überlieferungen von Vater auf Sohn und so. Und Stumpf hat also vor 200 Jahren, angefangen 1797, fertiggestellt etwa 1830, 33, diesen ganzen Wust von Informationen, von Rechnungen, von Notizen, von Einträgen in Kirchenbüchern in seiner Freizeit in den Sommermonaten zusammengestellt und in Buchform gebracht. Diese Buchform liegt also hier vor und heißt Allerlei Nachrichten von der Parochie Bischofsgrün, begonnen 1797, geendet etwa 1830, 32, 33, weiß man nicht so genau. Er hat also über viele Jahre an diesem Werk geschrieben, immer wieder ergänzt, Zusatzbemerkungen an den Rand geschrieben und immer dran rumgebastelt. Und dieses Werk, was jetzt 200 Jahre lang nur in Sütterlin-Handschrift vorlag, haben wir jetzt nach 200 Jahren übertragen in lesbare Schrift, digital erfasst im Computer und eben gedruckt. Hoffentlich hält es weitere 200 Jahre.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Erhaltung von diesem Stumpf, denn möglicherweise war er zur Zeit des großen Brandes ausgeliehen und befand sich nicht in der Kirche oder im Pfarrhaus des Abgebrandes, sondern wurde aufbewahrt im abseits gelegenen Schulhaus, das nicht vom Brand betroffen war. Und so durch diesen glücklichen Zustand sind diese Seiten uns heute noch erhalten geblieben.
Ein Glücksfall also, dass die Schriften heute noch erhalten sind und sie uns so nun erzählen können, wie die gute alte Zeit denn so war. Aber wie ist man eigentlich auf diese alten Schriften gestoßen?
Die alten Schriften, es gibt wenig alte Schriften. Es gibt im Kirchenarchiv 3 alte Schriften von Stumpf, nämlich diese allerlei Nachrichten. Und dann hat er auch freiwillig in seiner Freizeit für sich selbst, nicht für die Kirche, noch Register angelegt, Tauf, Heirats- und Leichenregister, also wer wann getauft, gestorben, verheiratet ist, mit allen Daten, Namen und so. Diese insgesamt 3 Bücher liegen im Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde vor. Und das sind die einzigen älteren, sprich 200 Jahre alten Werke, die wir im Bischofsgrün haben. Es gibt darüber hinaus sporadisch einzelne Urkunden, einzelne Blätter aus der Zeit von vor 1887, zum Beispiel über die Weber, die ja im Bischofsgrün ziemlich ausgebreitet waren. Also es gab über 200 Webstühle hier im Bischofsgrün. Und es gab eine Weberinnung und deren Innungstext haben wir noch als Dokument aus der Zeit von vor 1887. Aber wie gesagt, das sind 2, 3, 4, 5 einzelne Dokumente, die älter sind als 1887.
In den Aufzeichnungen von Kantor Johann Andreas Stumpf gibt es aber auch immer wieder kuriose Dinge, die man nachlesen kann.
Besonders kurios sind einzelne Anekdoten, die der Stumpf festhält, seltsame Todesfälle, also Menschen, die irgendwie durch Erfrierungen oder durch Verletzungen ums Leben kamen. Es sind Kriegsberichte drin aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die Gräueltaten der einfallenden Truppen, die flüchtenden Pfarrer und leeren Wüstungen. Also es streift ja auch Gebiete, die heute nicht mehr zu Bischofsgrün gehören, wie Heidlers oder Kornbach, die gerade unter der Besetzung durch die kaiserlichen Truppen während des Dreißigjährigen Krieges extrem zu leiden hatten. Diese Orte waren ja oft über 20 Jahre hinweg menschenleer. Und wenn man Nachrichten aus solchen Zeiten, aus solchen Quellen entnehmen kann, dann ist das äußerst spannend zu lesen. Und für diese Gemeinden ist es auch eine wichtige Quelle, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass in Bischofsgrün darüber Aufzeichnungen existieren.
Jörg Hüttner hat auch eine Lieblingsstelle in diesen Aufzeichnungen.
Ich habe schon eine Lieblingsstelle und zwar beschreibt Stumpf sehr schön, wie das Bier bei uns gebraut wurde in Bischofsgrün. Da wurde ja seit 1728 das Bier selbst hergestellt mit dem Wasser aus dem Hüttenweiher. Das Wasser aus dem Hüttenweiher floss zunächst durch einen Bach durchs ganze Dorf, endete dann in diesem Weiher und Stumpf behauptet also dann, dass das Bier erst durch die vielen Verunreinigungen im Bach und im Weiher seinen würzigen Geschmack erhielte.
Dieses Buch gibt also viele interessante Begebenheiten der damaligen Zeit wieder. Dabei war es zunächst gar nicht für den Verkauf bestimmt.
Zunächst wollten wir das nur als Arbeitsgrundlage für uns selbst herstellen. Wir haben einen Arbeitskreis von etwa 10 Mitwirkenden, die sich tiefer mit unserer Ortsgeschichte befassen. Dann haben wir gemerkt, dass doch mehr Interessenten wohl da sind, haben eine Umfrage gestartet, wer das wohl haben möchte. Es haben sich also 80 Leute gemeldet, was uns sehr erstaunt hat. Und auch nachdem wir diese 80 Leute jetzt mit diesem ja ausgezeichnet gemachten Buch beliefert haben, es ist ja ein schöner DIN A4-Druck in Fadenbindung geworden, haben sich noch mehrere Leute jetzt gemeldet. Wir mussten also nochmal nachlegen und jetzt haben wir also 105 Exemplare machen lassen, die auch schon wieder so gut wie vergriffen sind. Ich denke, das wird sich hoffentlich noch fortsetzen. Das Interesse reißt bislang nicht ab.
Wer sich nun auch weiterhin mit den geschichtlichen Begebenheiten der damaligen Zeit befassen möchte, für den sind vielleicht auch die geplanten anderen Veröffentlichungen etwas.
Naja, wir erarbeiten alle möglichen Richtungen. Wir sind am Thema Glas dran, was für uns sehr wichtig ist. Wir wollen uns mit dem Thema Bergbau befassen. Wir arbeiten jetzt zunächst mal die ganzen Schriften auf, die schon im Ort vorliegen, machen aber auch Selbstforschungen zu verschiedenen Themenbereichen und hoffen irgendwann mal auch eine Ortschronik selbst vorstellen zu können, die sich vor allen Dingen mit der Geschichte nach 1945 befasst.
Seien wir also gespannt, was Dr. Wolfram Schott und Jörg Hüttner demnächst für uns parat haben.
too long and I'll be going under. Can you save me from this? Cause it's not my time. I'm not going. There's a fear in me. It's not showing. This could be the end of me. Everything I know. Head to all the plans that we made and the dreams that we had. I'm in a world that tries to take them away. Oh, but I'm taking them back. Cause all this time I've just been too blind to understand what should matter to me. My friend, this life we live, it's not what we have. It's what we believe, and it's not my time. I'm not going. There's a fear in me. It's not showing. This could be the end of me. Everything I know.
It's not my time, das sind Three Doors Down. Jetzt machen wir so mal die ganz großen Radiostationen in Bayern. Wir machen einfach mal den Musiktitel aus, wenn es zu lange dauert, denn wir hängen gewaltig in der Zeit. Aber das macht gar nichts. Wir haben uns schließlich vorhin so richtig schön mit Andreas Voigt, dem Bürgermeister aus Warmensteinach, unterhalten. Und das war ja auch an Informationen schon mal schön. Jetzt wollen wir aber ein Stückchen weitergehen nach Mehlmeisel. Das Waldhaus dort, das kennen Sie bestimmt. Und da gibt es jede Menge Ausstellungen und Veranstaltungen. Was das genau ist, das hat unserem Redakteur Matthias Fischer Ronald Ledermüller verraten.
Das Waldhaus in Mehlmeisel. Hoch oben über der Gemeinde thront er, der Platz für Entdecker. Und dabei sind die Naturentdecker nicht immer Kinder, denn auch Erwachsene können im Waldhaus Mehlmeisel etwas lernen. Ronald Ledermüller.
Mit den Bayerischen Staatsforsten zusammen bieten wir heuer einen Brennholzkurs an. Also wer Brennholz ernten will, der sollte natürlich wissen, wie das funktioniert. Und damit man sich da nicht verletzt und nichts passiert, kann man da 2 Tage einen Kurs mitmachen.
Wer dann aber doch lieber etwas über die heimische Flora und Fauna erfahren und auch live erleben möchte, dem bieten die mühevoll aufbereiteten Ausstellungen die perfekte Möglichkeit dazu.
Also bis in April rein, bis Ende April haben wir noch die große Lux-Ausstellung vom Naturpark Bayerischer Wald ausgeliehen, die einen ganz tollen Eindruck über die Lebensweise von dieser großen Waldkatze bietet. Man sieht ein echtes Lux-Skelett, man kann sich die Stimme vom Lux anhören, ein Luchsfell betasten, zumindest ein Teil davon, und erfährt eben, wie diese Katze lebt. Und dann die großen 4. Wir haben ja einige Tiere, die nach Bayern zurückkehren, und da geht es eben ja um die 3 großen Tiere, die Bayern wieder erobern anscheinend. Das ist eben der Luchs, sehr wahrscheinlich der Wolf, und wir hatten ja auch schon einen Bären in den Alpen, und der 4. im Bunde, das ist der Mensch, und die 4 müssen jetzt wieder lernen, miteinander umzugehen, und darüber handelt diese Ausstellung. Es wird eine ganz, ganz tolle Ausstellung, die wir ab Juni dann im Waldhaus haben werden.
Doch nicht nur Ausstellungen stehen im Waldhaus Mehlmeisel auf der Tagesordnung. Auch ist wieder in jedem Monat eine größere Veranstaltung geplant, wie Ronald Ledermüller weiß.
Das Highlight ist ganz klar natürlich wieder unser Waldhausfest am 24. Mai, am Pfingstmontag. Das Waldhauskonzert findet auch wieder statt, das ist am 6. Juni. Und wir werden auch wieder unser Waldhaus-Kino haben mit ganz tollen Filmen. Einmal den Mythos Wald, das ist eine zweiteilige Dokumentation vom Norddeutschen Rundfunk, die uns der Norddeutsche Rundfunk auch heuer zur Verfügung gestellt hat, dankenswerterweise. In ganz tollen Bildern zeigt der Jan Haft, der Naturfilmer, wie draußen der Wald, also das Ökosystem, funktioniert. Also da kann man wirklich Dinge sehen, die man eben sonst nie zu Gesicht kriegt, draußen im Wald. Also das ist ein ganz toller Film. Und als zweiten Film werden wir wahrscheinlich auch was ganz, ganz Tolles sehen, und zwar Unsere Erde. Das ist ein Film, der quasi eine Weltumfliegung macht und quasi die großen Ökosysteme zeigt, also unsere Erde von oben und wie faszinierend dieser Planet eigentlich ist.
Aber auch die Freunde von Steinen und Felsen werden mit den geplanten Führungen voll auf ihre Kosten kommen.
Es wird zum Roten Fels gehen, wo es darum geht, mit dem Geopark die Geologie hier rund ums Waldhaus zu erkunden und auch dabei zu lernen, mit mir, da bin ich eben auch mit dabei, was eigentlich der Boden für eine Auswirkung hat. Es geht dann ein bisschen, welche Pflanzen können da wachsen und welche Tiere können da leben. Für Kinder ganz besonders zu empfehlen ist sicher die Reise in die Steinzeit. Da können Kinder von 8 bis 12 Jahren am 10. Juli. Stockbrot backen, Erdfarben herstellen, lernen, wie man Feuer macht. Man wird sich steinzeitlich kostümieren, also es wird bestimmt ein sehr lustiger und eindrucksvoller Tag. Wenn Kinder dazu Lust haben, sind sie natürlich gern gesehen.
Wer nun Lust auf mehr bekommen hat, der kann sich schon mal unter www.waldhaus-mehlmeisel.de über die kommenden und aktuellen Veranstaltungen und Ausstellungen informieren. Aber das ist beileibe nicht die einzige Informationsquelle.
Jetzt demnächst wird es auch unser Programmheft geben. Man kann natürlich sich auch immer bei der Gemeinde oder im Waldhaus erkundigen, wenn man einfach wissen will, was los ist. Und die Veranstaltungen stehen auch beim Naturpark Fichtelgebirge im Jahresprogramm und auch da auf der Internetseite naturpark-fichtelgebirge.org.
Dankeschön, Matthias Fischer, für diese Informationen. Klingt wirklich spannend. Wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie vorbei im Waldhaus in Mehlmeisel. Ich denke, das lohnt sich auf alle Fälle. Und das war sie schon wieder. Eine ganze Stunde, ein bisschen mehr von Radio Ochsenkopf. Die 13. Sendung ist nun Geschichte. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik von Metallica. Und zwar wunderschön The Unforgiven. Und danach gibt es noch den Topfgucker. Ich darf mich bei Ihnen verabschieden. Wenn Sie was kommentieren mögen, ist das überhaupt kein Problem. Das können Sie tun. Und zwar, wenn Sie schreiben, redaktion@radio-ochsenkopf.de. Ab dem morgigen Vormittag können Sie da auch gerne wieder kommentieren und Ihren Senf zu der heutigen Sendung geben. Wir nehmen Anregungen, Kritik und natürlich auch Themenvorschläge äußerst gerne entgegen. Und dann, man weiß es nicht, vielleicht ist ja Ihr Thema auch mal dabei. Ich darf mich für heute bei Ihnen verabschieden und lasse jetzt mit Metallica in Ruhe. Ich bin Jens Stengler, einen schönen Abend.
Radio Ochsenkopf ist eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing, im Auftrag der Tourismus und Marketing GmbH Ochsenkopf. Vertreten durch Geschäftsführer Andreas Munder. Redaktion und Programmleitung durch AKM. Vertreten durch Matthias Fischer.
Hallo, liebe Hörer. Ich habe mich wieder aufgemacht, rund um den Ochsenkopf den Köchen in ihre Töpfe und Pfannen zu schauen. Denn es ist wieder Zeit für
Radio Ochsenkopf, Topfgucker.
Ich bin heute hier wieder unterwegs. Ich bin heute in Fleckel. Wo bin ich hier genau?
Sie sind in der Gemeinde Warmensteinach, im Gasthof Sonnenegg, im Ortsteil Fleckel. Wir liegen direkt an der Talstation Süd des Ochsenkopfes. Ich bin der Andreas Wollenberg und bin der Juniorchef des Hauses.
Jawohl, wir zwei werden jetzt wieder kochen. Was werden wir zubereiten?
Ja, ich habe mir gedacht, wir machen heute ein Rehrückenstück aus natürlich heimischem Wild und mit Kräuterkruste, eine leichte Cassissoße dazu, ein bisschen Gemüse, Blanchita Brokkoli, ein bisschen Karotten, Kohlrabi-Stäbchen und dann ein Kartoffelrösti dazu.
Das klingt ganz gut und interessant. Wir wollen auch gleich mal loslegen. Mit was muss ich anfangen? Ich bin ja wie immer der Hilfskoch.
Ja, das natürliche Hilfsküche, die machen wir erst einmal ein paar Kartoffeln drüber schälen, weil wir machen das Rösti aus rohen Kartoffeln. Und dann habe ich da noch eine weitere Aufgabe für Sie. Sie machen dann die Masse für die Kruste, rühren Sie da zusammen. Ich kümmere mich aber über das Rührgesteck, ein bisschen abparieren und das Gemüse durchaus putzen und blanchieren.
Okay, dann fange ich jetzt mal an mit dieser Schüssel hier Kartoffeln. Ja, die sind jetzt wohl für mich vorbereitet.
Ja, da haben wir so 3-4 Stück, tun Sie mal schälen.
Also ich fange jetzt
nicht
mal an.
Nicht so viel Abfall, immer schön.
So ungefähr dann.
So ungefähr, genau. Alles klar.
Ja. Was machen Sie in der Zeit?
Ich pariere das Rührgesteck ab, sind noch ein paar Sehnenstückchen noch mit dran, die müssen ja runter, dann ist er so zäh. Und dann putze ich ein bisschen den Brokkoli und die Karotten durch ein bisschen zutonieren. Das heißt praktisch zurechtschneiden, dass sie eine gewisse schöne Form haben. Sag einmal. Und dann setze ich gleich mal ein bisschen Salzwasser auf, dass wir die ein bisschen vorkochen und dann hacke ich noch ein paar Kräuter und dann sehen wir mal weiter.
Ja. Also ich stelle jetzt mal weiter Kartoffel. Das Haus heißt Sonneneck. Warum heißt es eigentlich Sonneneck? Liegt so sonnig oder?
Ja, eigentlich schon. Sag mal, der Name ist dann erst seit 84 so richtig reingekommen. Vorher hatten wir ja ewig eine kleinere Imbissbude und dann haben wir etwas größer gebaut. Und durch die Sonnenterrasse, wo wir draußen haben, es scheint wirklich das ganze Jahr dann die Sonne rein, auch Wintermonate. Sag mal, ist uns halt der Name Sonneneck richtig schön reingekommen.
Jawohl, so, mit meinen Kartoffeln, ich näher mich so langsam dem Ende.
Gut.
So, ich mache jetzt noch die letzte.
Alles klar.
Wie?
Dann nehmen Sie mal die Reibe und tun Sie mal die Kartoffeln nochmal grob mal durchreiben.
Also einfach drüber reiben.
Einfach in die Schüssel mal kurz reinreiben. Und
ich reibe jetzt einfach mal drauf los. So, gut. Ja.
Und ich habe jetzt mal schnell mal ein paar Kräuter, wenn ich mal ein Messer habe. Und habe ich da ein paar Scheiben Toast. Da schneide ich jetzt mal außen auch noch die Rinde weg und dann tun Sie dann praktisch die Rinde, also das innere Weiße, zwischen den Händen klein reiben, wie praktisch dann Semmelbrösel.
Wie Semmelbrösel? Aber erst nach dem Kartoffeln.
Aber man muss ja immer ein bisschen vorplanen beim Kochen.
Ja. So als Hilfskoch ist man ja nicht ganz so schnell wie der Profi. Ja. Sind Sie eigentlich gelernter Koch?
Ja, ich bin gelernter Koch. Ich habe 1988 das Lernen angefangen in Bayreuth im Hotel Königshof. Habe dann nach 2,5 Jahren die Lehre fertig gehabt, habe ein halbes Jahr Lehrzeitverkürzung bekommen und dann bin ich schon 2-3 Jahre im elterlichen Betrieb gewesen und danach Bundeswehr, wie jeder mal vielleicht gehen muss, war ich ein Jahr bei der Bundeswehr und danach habe ich in Bayreuth ein halbes, dreiviertel Jahr noch ein Gourmet-Restaurant vom Hauenstein im Cuvée gearbeitet, war sehr interessant, man sieht dann doch eine etwas andere Dinge, man bildet sich ein wenig fort. Es war eine ganz tolle Zeit. Ja, und dann auch bin ich wieder nach Hause gegangen.
Aber das Sonneneck hier ist ja für gut bürgerliche Küche auch bekannt in der Region. Ja,
gut bürgerlich, wir kochen gut bürgerlich, dann teilweise etwas gehoben. Sagen wir mal, wir haben eine Speisekarte bei uns, ist halt von, Gott, sagen wir mal, Leberkäsebrei bis zu dem Hirschrückenstück oder Fischgrillplatten, sowas in der Art und dann Festlichkeiten, wo man auch schon ein hausgemachtes Mousse-Schokolade macht, sagen wir mal. Also wir sind so querbeet, machen wir Küche, machen natürlich auch fränkisch-regional-typische Gerichte wie Geschling, sage ich mal, das sind die süß-sauren Spanferkel-Innereien, was ich da auch mache. Ich mache auch Sülze selber. Das sind solche Gerichte, wie ich zum Beispiel von meiner Oma gelernt habe. Sag ich mal. So was lernt man direkt in der Lehre oder als Koch so eigentlich nicht mehr. Und ich habe dann die Rezepte oder die Art von meiner Oma übernommen und habe die halt auf meine Art noch ein bisschen verändert.
So. Also althergebrachte, traditionelle Rezepte.
Genau, althergebrachte Küche. Und halt etwas Moderneres kommt natürlich auch mit rein. Sag mal. Als Koch lernt man ja nie aus. Also man muss sich dann immer ein wenig weiterbilden, sagen wir, sei es über gewisse Zeitschriften oder ich schaue auch Kochsendungen gerne an. So gewisse Kollegen, bei manchmal muss man da auch schon schmunzeln, aber es ist immer sehr schön und informativ. Also man muss immer ein wenig up to date bleiben.
Wir sind aber jetzt hier im Radio. Meine Kartoffeln sind gerieben. So, die Schüssel ist voll.
Alles klar, das drüben.
Oh, jetzt muss ich mich dem Toastbrot widmen, haben Sie gesagt.
Jetzt so. Nehmen Sie mal das Toastbrot.
Einfach so, trocken wie es ist.
Trocken wie es ist und zwischen die Hände einfach in die Schüssel reinreiben. Reinreiben und dann mengen wir. Genau, die
so,
sind.
Also wir reiben das jetzt einfach so.
Einfach so reinreiben und dann mischen wir jetzt, da habe ich ein bisschen weiche Butter. Die mischen wir ein wenig mit drunter.
Die haben Sie schon vorbereitet, sehe ich?
Ja, die muss ein bisschen weich sein.
Das und wird jetzt so ein Batz, oder?
Ja, so wie so ein kleiner Teig. Und jetzt tun wir leicht ein bisschen salzen und jetzt tun wir mal die frischen Kräuter mit drunter. Frische Petersilie, Rosmarin, wenn man hat, Thymian, ein bisschen Basilikum. Die mengen wir drunter und dann stellen wir es einmal kurz kalt, dass es ganz bisschen fest wird.
Wenn Sie mir verraten, wo der Kühlschrank ist?
Ja, gleich hinter Ihnen.
Okay.
Gut. Gut, also ich habe jetzt da jetzt das Gemüse habe ich alleweil vorbereitet. Jetzt blanchiere ich mal den Brokkoli gleich und dann setzen wir mal gleich nochmal eine Pfanne hin für das Rehrückenstück. Also im Backofen habe ich gleich vorgeheizt, weil wir müssen ja dann das Rehrückenstück kurz mal in den Ofen reintun und dann mit der Kruste überbacken.
Wie viel Grad ist der vorgeheizt?
180 Grad. 180 Grad. Also wenn man Umluft hat, dann lieber ein bisschen runter. Es soll ja schön langsam durchziehen. Und zum Schluss geben wir aber nochmal richtig Oberhitze, dass wir dann die Kruste richtig schön goldbraun dann überbacken.
Okay, also die Pfanne steht schon da, sehe ich. Gut, eine große Pfanne.
Dann wird sich mal kurz den Rehrückenstück, ein bisschen Salz und dann jetzt schon mal ein bisschen anpfeffern. Andere Seite.
Pfeffer,
ja. Gut. Jetzt lassen wir die Pfanne mal schön heiß werden. Ja. Dann setze ich nochmal die Pfanne kurz hin, wo wir dann das Gemüse leichter Menge Butter dann noch anschwenken. So, die Masse haben wir, was fällt uns noch? Ja, die Resti brauchen wir auch noch eine Pfanne. Jetzt drücken Sie mal bitte die Kartoffelmasse, die geriebene Kartoffel aus, dass das Wasser rausgeht.
Also richtig fest ausdrücken, richtig so richtig fest,
ja.
Wie Krafttraining.
Wie Krafttraining, aber das Wasser aufheben, die Schüssel, weil dann setzt sich unten noch die restliche Stärke ab. Und die Stärke, was drin ist, die mischen wir dann nochmal unter die Kartoffeln mit runter.
Gut. So, jetzt habe ich die Kartoffeln hier mal alle ausgedrückt, ausgequetscht.
Ja, jetzt salzen wir. Jetzt salzen wir natürlich auch nochmal die Kartoffeln ein bisschen, noch ein bisschen würzen.
Okay.
Gut. So. Jawohl. Und jetzt haben wir da noch eine Pfanne. Jetzt machen wir Berner Rösti raus und ein paar Speckchen anbraten. Und dann legen wir praktisch in die heiße Pfanne dann die Röstimasse rein. Schön glatt.
Aber erst, wenn der Speck angebraten ist.
Erst, wenn der Speck angebraten
ist. So, schmeißen wir mal den Speck hier rein.
Speck ein wenig rein. Gut, ich setze aber erst, weil die Pfanne für das Rehrückenstück ist heiß. Legen wir mal das Rehrückenstück kurz rein. Jawohl.
Ja. Wie lange muss das jetzt in der Pfanne bleiben?
Dort links und rechts mal scharf anbraten. Und dann schieben wir es mal ins Rohr, dass es dann schön durchzieht. Es soll rosa bleiben. Also es ist ja nicht mehr so, dass man heutzutage wild kurz gebraten, wenn man es macht, die guten Filetstücke oder was, die macht man auch schon so wie ein Steak, leicht rosa. Und dann braten wir es links und rechts scharf an, 2-3 Minuten rein ins Rohr und dann tun wir praktisch die Krustenmasse dann oben drauf verteilen.
So, ja.
Ich schiebe mal ins Rohr.
Ja, so.
Genau. So. Jetzt brennen wir die Rösti. Und jetzt schaue ich mal den Brokkoli. Der Brokkoli könnte jetzt eigentlich schon bald fertig sein. Jawohl.
Ja, es sieht zumindest gut aus.
Ja, drücken wir mal hinten am Strunk rein. Drücken gleich mit dem Finger.
Mit dem Finger? Ist das nicht heiß so? Verbrenne ich mich da jetzt?
Sie vielleicht eher schon, ich nicht so.
Also
ich
ja, bin dann machen wir es doch lieber Sie.
Ja, ich bin das schon besser gewesen. Und ja, dann geben wir gleich ein wenig die Karotten gleich mit dazu.
Ja, auch einfach so rein?
Einfach so rein. Und dann nehme ich gleich eine andere Pfanne, wo ich ein bisschen Butter zerlaufen lasse. Wollen wir es dann anschwenken? So, jawohl. Gut.
So, also das ist dann so eine Art Buttergemüse einfach in der, ja, ich sage jetzt mal als Laie, Buttergemüse in der Pfanne.
So in der Art. Also mal vorgaren und dann ein leicht bisschen mit Butter bisschen noch anschwenken, dass ein wenig schöner, cremiger Geschmack noch dazu kommt.
Jetzt muss ich mal fragen, Sie nehmen ja richtige Butter, sehe ich hier.
Ja.
Ja, die meisten Köche nehmen Butter. Es gibt ja auch Margarine oder so. Was spricht eigentlich für Butter?
Butter ist halt Butter. Butter hat einen anderen Geschmack. Das Nussige ist auch einmal die Margarine. Ja, es ist Butter für Arme, sage ich immer wieder. Also geschmacklich kommt über Butter gar nichts.
Also wir machen es jetzt mit richtiger Butter.
Gut, alles klar. Also jetzt strecken wir aber mal ganz kurz das Gemüse ab in Eiswasser. Nur ganz kurz, dass es die Farbe behält.
Wie machen Sie das jetzt?
Einfach Wasser, ein paar Eiswürfel rein und dann kurz abschrecken, dann bleibt die Farbe erhalten, die schöne grüne Farbe vom Brokkoli oder die rote Farbe von den Karotten. Und dann geben wir es gleich rein in die Pfanne, Deckel drauf, kurz ziehen lassen mit der Butter.
Was bedeutet jetzt kurz? 5 Minuten, 10 Minuten?
Nee, einfach bloß drinnen liegen lassen, ausschalten, auf Zündflamme am besten, wir kochen ja hier mit Gas. Zündflamme und dann, dass das durchzieht. Aber halt tue ich jetzt mal die Rehrücken wieder raus.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie er ausschaut.
Schaut schon gut aus.
Ja.
Und gleich der Drucktest, jawohl. Jetzt könnten Sie mal die Kruste aus dem Kühlschrank wieder herbringen.
Also, ich gehe mal hier rüber.
So, genau. So, und jetzt schneide einfach mal ein paar kleine Stücken runter.
Mhm.
So Scheiben, so 3-4 mm. Und die legen wir dann oben auf das Steak drauf.
Einfach so drauflegen. Und es bleibt dann da auch drauf liegen?
Es bleibt da drauf liegen. Brauchen Sie keine Angst haben, dass es runterrutscht.
Ohne festzudrücken.
Ja, und jetzt habe ich dann aber schon mal den Ofen auf Oberhitze gegeben.
Umgestellt.
Genau, und jetzt schieben wir das drunter und lassen das richtig goldbraun anrüsten.
Wie lange dauert das jetzt?
Ach, 3-4 Minuten nochmal. Und dann können wir eigentlich schon fast das Servieren anfangen.
So, was kann man dazu trinken eigentlich?
Ja, Rotwein allgemein. Wild ist allgemein Rotwein. Sei es je nach Geschmack einen trockenen oder einen Liebling, aber ich tendiere, hier in Franken sind wir alle etwas Richtung trockene Weine. Sag mal, empfehle ich einen Domina, einen Volkacher Domina, einen Rotwein, unser gängigster Rotwein, den wir eigentlich haben. Wir verkaufen im Geschäft hauptsächlich fränkische Weine. Sag mal, oder vor der Pfalz, Richtung Pfalz her, aber so französische Weine, man hat ein bisschen was da oder was Südafrikaner, aber man sollte schon regional ein bisschen bleiben und die regionalen Produkte ein bisschen vermeiden.
Denke ich doch auch. Ich mache jetzt mal diese Flasche Wein auf, wenn ich darf. Ja, genau.
Wir könnten ja mal kurz mal abschmecken, ob der Wein auch gut ist.
Ja, machen wir. Also ich schenke jetzt mal ein. Ja.
Jawohl.
So. So, dann wollen wir mal anstoßen.
Jawohl. Also. Zum Siegen.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Jawohl. Ja, schmecken tut er gut.
Gut, denn das. Ja. Gut temperiert ist es wichtig für einen Rotwein, sollte immer Zimmertemperatur haben, nicht wie ein Weißwein, den man etwas kühler servieren muss. So, jawohl.
Jetzt müssen wir noch warten.
Das Rösti drehe ich jetzt mal noch kurz mal nochmal um. Und das Gemüse schalte ich da euch an. Jetzt schaue ich mal im Ofen, wie es ausschaut mit dem Hirschrückenstück. Jawohl, schaut, wird schon langsam richtig schön die Farbe. Jetzt holen wir gleich mal einen Teller. Dann habe ich hier eine Wildsoße vorbereitet. Leicht mit Cassis abgeschmeckt. Cassis ist ein schwarzer Johannisbeerlikör aus Frankreich, muss ich dazugeben. Sag ich mal, er rundet es leichter noch ein bisschen ab. Tut mal ein bisschen Sahne noch drunter und rühren wir es mal kurz durch. Kurz mal aufkochen noch, jawohl.
Also es kocht noch ja so ein bisschen. Leicht. Müssen wir nochmal in den Ofen schauen?
Ofen schauen, da schaue ich jetzt mal gerade rein. Jawohl, da ist fertig. Dann tun wir jetzt mal raus, den Rehrücken. Und es legen wir dann erst einmal kurz aufs Brett und lassen das Fleisch innen drinnen mal richtig ruhen. Sagen wir mal innen drinnen, dass der Fleischsaft wieder also aus der Bewegung rauskommt und dann schneiden wir das Fleisch dann mal an. Eine halbe Minute mal ein bisschen liegen lassen, das Fleisch. Und jawohl, dann können wir schon mal die Soße ein bisschen auf den Teller rauf tun.
Ja, also ich fange da jetzt mal an, so.
Jawohl, so. Mit der Mitte ein bisschen was rein. So, dann haben wir da das Gemüse, das schaut auch gut aus. Da tun wir noch ein bisschen nachwürzen. Vielleicht auch ein bisschen leicht Muskat ein wenig drauf, nicht so viel wie mein lieber Kollege Herr Schubeck, der immer sehr viel mit Muskat kocht.
Jawohl. Ah, so ein kleines bisschen.
Jawohl. Gut, das Rösti schaut auch gut aus. Ja, dann fange ich mal an, da schneide ich mal das Fleisch in das Stück praktisch in drei Stücken. Und setzt dann auf den Teller schön langsam auf. Jawohl, innen drinnen wunderschön rosa.
Was macht man jetzt eigentlich als Gastwirt oder als Koch, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich will es durchhaben?
Das tut dann einem weh. Das tut dann einem weh. Also, aber es ist auch immer so, wenn dann Leute kommen und essen, wollen viele Stück durchhaben oder einen Rumpstück durch, dann sage ich mir am Sauerbraten auch auf der Karte, sollen es doch den Sauerbraten lieber essen. Also man macht es schon, aber es Herz blutet einen schon. Sag mal, es war ja damals die Zeit mit BSE, wollte jeder dann sein Stück durchhaben. Dann habe ich die Leute dann teilweise aufgeklärt. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn es BSE-Fleisch wäre, der Keim oder diese Ding wird erst bei 180 Grad abgetötet und innen drinnen kocht ja das Fleisch in dem Sinn eigentlich nur. Es wird ja bloß links und rechts angebaut. Manche haben sich dann überreden lassen, die haben dann ihr Steak auch wieder blutig gegessen.
Ja. Gut, während wir das hier anrichten, das Sonneneck ist ja auch zum Übernachten geeignet, oder? Ja. Also wenn ich herkomme und so voll gegessen bin, dass ich nur mal wegkomme, kann ich auch hier bleiben.
Haben Sie, wir haben auch Zimmer, also so circa 20 Betten. Wir haben zwei Dreibettzimmer, drei Doppelzimmer, dann haben wir zwei Ferienwohnungen, eine kleine mit 1-3 Betten und eine große mit zwei Schlafzimmern, zwei getrennten Schlafzimmern, wo bis zu 6 Personen reinpassen. So, es ist viel von Familien, wird das gern angenommen. Die wollen dann sagen, jawohl, Frühstück machen wir selber, aber dann abends ein bisschen noch selber irgendwas kochen. Und also Ferienwohnung ist immer mehr im Trend, sag ich mal.
Jawohl. Also, wir haben das jetzt hier schön angerichtet, oder? Sieht doch ganz gut aus. Also, ich finde.
Das Gemüse muss ich noch drauf tun. Das Gemüse verteilen wir auch immer schön. Das Wichtigste, wenn man was anrichtet, ungerade Zahlen, praktisch drei Stücke, es schaut immer harmonischer aus, als wenn man vier macht. Also, so ein kleiner Tipp beim Anrichten. So, das tun wir dann zwischen Stellen, tun wir da ein bisschen Brokkoli rein, ja. Tun wir da ein bisschen was rein. Ja, wir wollen dann wegen die Karotten verteilen. Ja, genau, soll ja wegen was fürs Auge, soll es ja auch sein. So, mal haben wir die hellen Stäbchen vor die Kohlrabi und dann das Rot vor die Karotten und natürlich das kräftig Grüne vom Brokkoli. Ja, gut. Ja. Das Resti, du holst auch mal kurz raus. Die Pfanne, das ist jetzt auch schön wäsch. Und das schneide ich einfach einmal zweimal durch.
Jawohl. Hoppala. Ja, da stand was im Weg.
Gut, und dann. Auf dem Teller. Also auf dem extra machen wir auf dem extra Teller, sonst wird es zu viel. Ja, und sind wir eigentlich jetzt schon fertig.
Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch hin. Ja, wir essen jetzt beide. Wir probieren das jetzt mal.
Selbstverständlich.
Ja. So, wollen Sie als Erste probieren oder soll
ich? Nee. Sie sind der Gast, die der was.
Ich bin der Hilfskoch heute. Also, ich probiere jetzt mal.
Gut, probieren Sie mal.
Sehr gut.
Schön zart.
Gut gewürzt, alles sehr zart.
Und ja. die Kruste, es kommt dann immer ein wenig nach, dann ist das Krustige und dann die Kräuter, das harmoniert dann wunderschön zusammen.
Ja. Und das Gemüse ist auch sehr gut.
Ja, schön, ja. Schön mit Biss, sage ich mal, also nicht
zu weich und nicht zu hart.
Genau, ja. Al dente, wie man es eigentlich so nennt. Ja. Und das Resti ist auch sehr frisch geworden, sage ich mal, also es ist ein gelungenes Rezept geworden.
Ja. Wir haben es gut gekocht.
Sie haben es gut gekocht.
Ja, nur als Hilfe. Wenn ich das jetzt nachessen will, wo muss ich hin? Raten Sie es nochmal.
Ja, Gasthof Sonneneck in Fleckl, also in der Gemeinde Warmenstein auch. Leicht zu finden, wir sind direkt an der Talstation Süd des Ochsenkopfes. Wir möchten Sie gern begrüßen bei uns und Sie gern verwöhnen.
Jetzt habe ich glatt noch den Mund voll, aber ich habe schnell runter gegessen. Es gibt auch eine Internetseite, wo ich mich informieren kann bei Ihnen, ja?
Natürlich, Internet heutzutage muss man haben. Unter www.sonneneck-fleckl.de können Sie uns auch im Internet sehen. Ist auch ein Auszug von der Speisekarte. Und was aktuell dann praktisch jetzt dann saisonbedingt angeht, demnächst halt im Mai Spargel und dann kommt die Pfifferlingszeit oder dementsprechend Wild, wird immer wöchentlich aktualisiert.
Jawohl. Dann bedanke ich mich, dass wir hier sein durften.
Ich bedanke mich, dass Sie uns besucht haben und wir uns im Ochsenkopfradio präsentieren durften.
Und ich hoffe, dass viele Hörer hier ins Sonneneck in Fleckl kommen.
Dankeschön.